Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, der Angela Albrecht. Black Friday, also der schwarze Freitag. Das klingt zwar düster, ist für viele aber ein Tag, wo sie sich darauf freuen. Weil es bedeutet, die Menschen gehen auf Schnäppli-Jagd. Am Black Friday sind die Preise vieler Läden stark reduziert. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist das für viele der ideale Zeitpunkt für Weihnachtsgeschenke besorgen. Aber der Tag bietet sich auch an, um noch ein bisschen mehr zu posten. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, als man eigentlich wirklich bräuchte. Und da wären wir auch schon mitten im Thema vom heutigen relevanten Wochenmagazin. Konsum. Wir wollen in diesem Podcast nachgehen, was jetzt der Konsum in der Vorweihnachtszeit für Auswirkungen hat im Detailhandel, aber auch in der Gesellschaft. Und in der Wissenschaft wird da teilweise sogar von einem Konsumrausch geredet. Das Konsumverhalten in unserer Gesellschaft hat einen sehr hohen Stellenwert, heisst es. Warum das so ist und was das für Auswirkungen hat, das haben wir mit einem Neurowissenschaftler zusammen angeschaut. Und dann gibt es aber auch noch Gegenbewegungen zu dem Konsumverhalten, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Alles das hörst du in diesem Podcast. Über den Detailhandel hat Marlene Kreibich mit Dagmar Jenny, sie ist Direktorin von Swiss Retail, geredet.
Weihnachten generell für einen Stationärhandel ist extrem wichtig. Also es gibt Sparten, wo man 30-40% vom Jahresumsatz in dieser Zeit macht. Das ist zum Beispiel Spielwaren, sind dort sehr stark betroffen, aber auch Warenhäuser rechnen immer mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Das ist sehr maßgeblich.
Das hat auch einen bestimmten Grund, sagt Dagmar Jenny.
Die Leute nehmen sich dann Zeit, gehen auch gerne in die Läden, sich verweilen lassen, inspirieren, gehen dann irgendwie etwas Fans essen. Also man nimmt das eigentlich auch ein bisschen so zum Anlass, ein bisschen die bedächtige Zeit hier vorzufeiern.
Der Ansturm, besonders an Weihnachten, braucht auch entsprechend Personal. Das bedeutet, es werden unter anderem saisonale Arbeitsplätze geschaffen.
Das ist wichtig. Also über die Weihnachtszeit ist der Detailhandel sehr darauf angewiesen, zusätzliche Leute können zu begeistern für diese Zeit. Und die werden auch entsprechend eingesetzt, um die Spitze zu brechen. Das haben wir eigentlich bei allen Peak Seasons. Also das kann auch zu Ostern sein, aber Weihnachten ist natürlich extrem wichtig, dass man dort zusätzliche Kräfte kann generieren kann.
Das gibt dann zum Beispiel Studierenden die Möglichkeit für Nebenjobs. Sogar Rentner und Rentnerinnen springen in dieser Zeit gerne ein.
Es gibt so ein bisschen Zustub für die Mitarbeitenden in dieser Zeit, wo kurzfristige Einsätze machen können. Und es gibt eigentlich nichts, was so langweilig ist, als wenn man im Laden steht und keine Kunden kommen. Ja. Also es ist eigentlich die Zeit auch gern gesehen, trotz der Hektik, die sicher zwischendurch auftaucht.
Gerade am Black Friday machen viele Läden ein gutes Geschäft. Es hat für sie aber nicht nur Vorteile.
Also ich glaube, es gibt ein bisschen so zwei Aspekte, oder? Die Zeit um Black Friday ist auch aus der Sicht von Detailhandel nicht nur positiv konnotiert, sagen wir es mal so. Oder einerseits ist es eine gute Möglichkeit, neue Kunden zu begeistern und auf sich aufmerksam machen und idealerweise auch sehr gut abholen, dass man so auch in Zukunft behaltet. Auf der anderen Seite wissen wir halt schon, dass das Weihnachtsgeschäft halt mit Black Friday ein bisschen vorgeschoben worden ist. Also wir sehen einfach, dass das Weihnachtsgeschäft immer früher ein bisschen anfängt, insbesondere eben mit der Black Friday, sozusagen der Start ins Weihnachtsgeschäft passiert heutzutage, also schon im November.
Das, obwohl die meisten Leute ihre Weihnachtsgeschenke im Dezember kaufen. Anders als man vielleicht erwarten würde, führen zu Rabattaktionen wie der Black Friday, aber nicht zu unüberlegten Kaufaktionen, sagt Dagmar Jenny.
Wir haben aus eigenen Umfragen, die wir in den vergangenen Jahren unter anderem mit Profital gemacht haben, gesehen, dass etwa 80% von denen, die um Black Friday einkaufen oder in dieser Woche einkaufen, eigentlich sehr gezielt und geplant einkaufen. Also sie informieren sich über die Angebote, sie vergleichen die Angebote, stellen sich Einkaufslisten, paar in sich sogar ein Budget, ein maximales geben und kaufen eigentlich das, was sie sowieso vorhätten können, aber warten einfach zu auf gute Angebote.
Die Leute kaufen am Black Friday also Sachen, die sie sowieso bräuchten und profitieren vom Rabatt. Wenn man aber über Konsum redet, stellt sich da auch die Frage, wie können wir nachhaltig konsumieren? Da merkt man ein bisschen einen Zwiespalt.
Was wir natürlich schon sehen aus Studien, die wir gemacht haben, Kunden sagen häufig, es ist wichtig, nachhaltige Produkte zu haben und die Unternehmen sollen sich nachhaltig ausrichten. Wenn es nach einem Point of Sales darum geht, die Produkte zu kaufen, spüren wir einfach eine sehr grosse Zurückhaltung.
Man nennt das den sogenannten Attitude-Behavior Gap, also dass Kundinnen und Kunden sagen, dass ihnen faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Produkte wichtig sind, sie dann aber häufig doch anders handeln und zu den günstigeren Produkten greifen. Umso wichtiger ist es, sich zu überlegen, welchen Anspruch habe ich an ein Produkt. Für Dagmar Jenny ist Folgendes noch wichtig zu erwähnen. Die Kundinnen und Kunden stimmen letztlich mit ihrem Einkaufsverhalten ab, was in den Läden und Einkaufsregal drin ist. Für die einen ist der Preis das Entscheidende und für andere der faire Handel oder Nachhaltigkeit von einem Produkt. Schlussendlich sagt es jedem Kunden und jeder Kundin selber überlassen, auf was man Wert legt.
Wir als Kundinnen und Kunden steuern in dem Sinn auch, was für Produkte in die Läden kommen. Nach dem altbekannten Prinzip Angebot und Nachfrage. Und wir haben es auch schon gehört, oft haben wir zwar gute Vorsätze, aber bei der Umsetzung hapert es dann gleich. Wir haben da noch ein bisschen mehr wissen, warum uns dann der Konsum so lockt und wieso beim Posten die Vernunft manchmal auch einfach hinten ansteht. Leonie Meier.
Ich habe für das mit Martin Inderbitzin geredet. Er ist ursprünglich Neurowissenschaftler, hat aber nach einer längeren Krankheitsgeschichte mit Krebs sein Leben umgestellt. Heute schreibt er vor allem Bücher und hält auch Workshops. Und von ihm wollte ich zuerst mal wissen, warum der Konsum in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert hat.
Ich glaube, es ist vielleicht, dass man so ein bisschen die Sinnlehre will überdümpeln oder überdecken. Also das heisst, man sieht vielleicht nicht mehr so den Sinn oder Sachen, die vielleicht früher die Religion oder Spiritualität übernommen hat, werden immer leerer und dann tut man sich so ein bisschen, ich sage mal, ablenken mit etwas Schönem. Das machen wir ja alle, ich auch. Und andererseits glaube ich halt, dass das Hirn einfach sehr affin reagiert auf Konsum. Also im Moment, wo man dann eben den Knopf drückt und das kauft oder im Laden das ja, sich leistet, dann fühlt es sich halt einfach gut an. Das ist halt einfach so, ja.
Und da wollte ich dann schon noch ein bisschen genauer wissen, warum uns Post im ersten Moment so ein gutes Gefühl gibt. Was geht da ab?
Ganz einfach kann man sagen, dass es einfach die Befriedigung auslöst. Also Dopamin wird ausgeschüttet, etwas Neues ist immer spannend natürlich, das ist erregend. Man leistet sich etwas, wo einem Freude macht und im Hirn und im Körper fühlt sich das einfach temporär sehr gut an. Das kennen wir alle, oder? Wenn man ein Schnäppchen jagt oder etwas Schönes kaufen, das fühlt sich mega cool an im ersten Moment. Und wenn man jetzt im Zimmer rumschaut und Sachen anschaut, die man vor 5 Jahren gekauft hat, dann merkt man, es ist nicht mehr die gleiche Hormonausschüttung, die man hat. Also die Habituation, also es nimmt dann irgendwann ab und man merkt, man hat plötzlich ganz viele Sachen rumstehen, wo einem eigentlich gar nicht mehr das Gefühl gibt, das man am Anfang mal hatte.
Und da spielen natürlich all die Sonderaktionen und Rabatt auch noch rein. Die verstärken die kurzen Glücksgefühle noch mehr.
Unser Hirn reagiert natürlich sehr affin darauf, dass man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, etwas sparen kann. Also das klassische Beispiel finde ich, wenn man in der Schweiz so in einen Supermarkt hineinläuft, ist es egal von welcher Marke und man kauft zum Beispiel den Aufschnittlachs. Der ist immer 33% und der kostet immer gleich viel. Das finde ich noch sehr spannende Beobachtung. Und unser Hirn, wir denken dann, ich spare so viel und man merkt gar nicht, was man eigentlich ausgibt. Also ich glaube, ohne eben, dass ich jetzt da ein Spezialist bin auf Kaufverhalten, aber ich glaube, das ist irgendwo auch in uns geprägt, in den Hirnstrukturen, dass das ist ein guter Deal, jetzt muss ich zuschlagen, weil sonst verpasse ich das ja. Und das ist natürlich gnadenlos ausgenutzt, sage ich jetzt mal so.
Posten macht also kurzfristig glücklich. Aber das ist ja an sich noch nicht tragisch. Ich wollte darum von Martin Inderbitzin wissen, was denn das Problem ist, wenn man die Glücksmomente beim Konsum sucht.
Ja, man wird halt nie satt. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Man hat das Gefühl, man muss es im Aussen suchen und dann kauft man sich ein paar schöne Schuhe oder eine schöne Uhr oder ein neues iPhone und dann nach 3 Jahren ist es wieder weg und dann muss man wieder und wieder. Ich glaube, das Problem ist, dass es nicht so eine ruhige Seelenfrieden, Freude ist, die von innen kommt, sondern es ist so extern, ich sage jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf Englisch, ein Excitement, so eine Erregung, aber es hat keine Langlebigkeit. Und ich glaube, das ist das Problem, das uns allen auch, uns beschäftigt. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und trotzdem sind viele Menschen nicht glücklich.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man dem entgegenwirken? Wenn doch unser Hirn so ausgerichtet ist, dass es sich freut, wenn wir etwas Neues anschaffen und uns auch in allen Schaufenster Aktionen anlachen.
Wir wollen ja schlussendlich alle glücklich sein. Und jetzt kann man das entweder so verfolgen, dass man sagt, ich schaue, was macht mir Freude. Eben, man kauft sich etwas. Oder man fragt sich, was empfinde ich als sinnvoll? Und wenn man sich überlegt, was empfinde ich als sinnvoll, also welche Tätigkeit oder mit dem Menschen, mit dem ich zusammen bin, dann merkt man, wenn man sich sinnvollen Sachen widmet, dass dann eine Folgereaktion ist, das Glück. Das ist sehr spannend, also dass man nicht direkt probiert, ah, ich muss jetzt glücklich sein, ich muss jetzt etwas haben, was mir Freude macht, sondern sich überlegt, ja, was empfinde ich in meinem Leben als sinnvoll? Und dann mehr von dem machen, dann mehr Platz geben. Und dann merkt man, oder ich habe das selber so erlebt, und auch viele Leute, die in meine Kurse kommen, dass das wirklich auch dazu führt, dass man dann so von innen aus so auf eine ruhige Art, wie glücklich und erfüllt wird. Oder der Viktor Frankl hat mal gesagt, die Menschen, die keinen Sinn haben, die lenken sich ab mit Freude und mit Konsum. Also Konsum hat er nicht gesagt, aber es geht wirklich um das, dass man sich vielleicht mehr wieder damit auseinandersetzt, ja, was empfinde ich in meinem Leben als sinnvoll.
Das Ziel wäre also, mehr nach Sinn suchen und weniger nach kurzfristigem Glück. Auch die Adventszeit wird immer mehr vom Konsum eingenommen. Gerade mit Blick auf die Weihnacht und allen Geschenken, die man noch will oder muss besorgen. Und darum habe ich Martin Inderbitz dann auch noch gefragt, wie er es macht, dass der Dezember nicht zu fest vom Posten dominiert wird.
Ich habe in den letzten Jahren angefangen, weniger Sachen zu verschenken und mehr Zeit. Das ist für mich ein sehr einfacher Einstieg. Durch meine eigene Krebsgeschichte habe ich gelernt, dass Zeit etwas vom Kostbarsten ist, was wir haben. Und ich nie gewusst habe, wie lange ich noch auf dem schönen Planeten sein darf. Und habe mir gefunden, das ist das Wertvollste, dass ich mit den liebsten Menschen um mich herum sage, hey, ich schenke dir etwas zusammen. Sei das ein Ausflug, sei das ein Abendessen, sei das was auch immer. Und das muss auch nicht extravagant sein, aber ich habe immer gefunden, das ist schlussendlich auch das, was einem bleibt. Dann macht man vielleicht noch ein paar schöne Fotos von dem Anlass oder dieser Reise und vielleicht noch ein Fotobuch. Und ich persönlich finde das viel, wie soll ich sagen, sinnvoller, als wenn ich jetzt nochmal irgendwie einen Früchtekorb oder ein neues Teeset kaufe, wo man dann am Schluss vielleicht gar nicht so schön findet, wenn man es überkommt. Ja.
So der Martin Inderbitz.
Zeit verschenken statt Materielles. Das ist natürlich auch eine schöne Idee, um den Konsum einschränken. Und wenn es dann doch so materiell bleiben soll, dann ist ein anderer Ansatz, dass man nachhaltig und bewusst konsumiert. Also, dass man sich darauf achtet, was man kauft und auch wo. Leonie Meyer.
Ich konnte mit dem Thomas Schanz reden. Er ist Geschäftsstellenleiter von EconGood. Das ist ein Nachhaltigkeitslabel, das unter ihrem Siegel Menschenwürde, Solidarität und Gleichberechtigung, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung vereint. Und ich wollte von ihm wissen, wo soll man anfangen, wenn man nachhaltig konsumieren will.
Also hilfreich ist natürlich, wenn man so auf die Labels achtet, also zum Beispiel Fairtrade, Bio und solche Dinge. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es manchmal sehr schwer ist, richtig zu konsumieren. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Man kann Tomatenmark kaufen im Glas oder in der Tube. Und was ist jetzt besser? Was braucht jetzt mehr Ressourcen? Da gibt es so viele Dinge zu berücksichtigen. Das Gewicht, der Transport. Also man sieht, es ist unterm Strich mega schwierig für den Konsument zu wissen, was ist jetzt wirklich nachhaltig. Deswegen empfehle ich, sich also permanent weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und ich mache das halt so, ich gehe halt lieber auf den Wochenmarkt und kaufe dort mein Gemüse und Obst etc. Dann ist bei mir am Abend mein Komposteimer vielleicht voll. Und wenn ich aber im Supermarkt einkauft habe, dann ist am Abend halt der Müllsack voll von den ganzen Verpackungen und so.
Also Lokalposten hilft und eben Labels beachten, auch wenn die nicht immer eine hundertprozentige Garantie geben, dass die ganze Produktionskette sauber ist. Es ist trotzdem der beste Anhaltspunkt, den wir bis jetzt haben.
Es kann schon schwarze Schafe geben, aber es ist nicht alles schwarz. Und wenn ich sage, ich achte gar nicht drauf, dann unterstütze ich ja das heutige Wirtschaftssystem. Und das ist ausgerichtet auf Umweltverschmutzung, Ausbeutung etc., weil diese Konzerne ausschließlich auf den Gewinn achten und dann nehmen die auch in Kauf, dass ein Lieferant von irgendwelchen Rohstoffen halt, mit Kinderarbeit arbeitet oder mit schlechter Bezahlung, schlechter Arbeitsbedingungen und so weiter.
Sie von EconGood wollen eben gerade darum ihr Label noch breiter bekannt machen. Weil, wo EconGood draufsteht, kommen eben alle Aspekte von einer ethischen und ökologischen Wirtschaft zusammen. Heute hilft es auch, wenn man in Maß konsumiert. Also wenig Fleisch essen und wenn man dann mal Fleisch will, ein gutes Stück lokal vom Bauer posten. Eine weitere gute Möglichkeit, jetzt vielleicht nicht gerade bei Essen, aber sonst, ist, wenn man Sachen Secondhand kauft.
Weil diese Ressourcen, die wurden ja schon verbraucht und wenn man es wegwirft oder wenn das ewig im Secondhand-Shop hängen bleibt, na, dann wird was Neues produziert, also neue Ressourcen verbraucht. Und ich finde, da gibt es oft auch tolle Schnäppchen und man kann sich auch schön einkleiden mit einem zeitloseren Stil, sage ich mal, und nicht immer sofort dem neuesten Schrei nachjagen. Von daher würde ich das also sehr unterstützen und ich mache das selber auch.
Also bei beidem, bei Essen und bei den Kleidern gilt, weniger konsumieren und das, was man kauft, bewusst posten. Und eben nicht vergessen, wir Konsumenten und Konsumentinnen haben mehr Macht, als wir denken.
Wenn wir mehr Bio, Fairtrade und sonst was kaufen, das merken die ganz genau. Und wenn die dann merken, oh, das Wachstum im Bereich Bio-Nahrungsmittel steigt im Jahr 10-12% und der Rest vielleicht nur 3%, dann werden die noch mehr Lebensmittel auf Bio umstellen und anbieten. Und so ändert sich das Ganze dann irgendwann mal.
Und dann ist Ziel, dass irgendwann die nachhaltigen Produkte auch nicht mehr teurer sind.
Unsere Vision ist es ja, dass irgendwann einmal der Gesetzgeber hergeht und sagt, so, ab sofort werden ökologische, ethische, nachhaltige Produkte steuerlich günstiger gestellt. Also dann, dass die Unternehmen für diese Produkte weniger Steuern und Zölle etc. zahlen müssen als fürs Konventionelle. Und dann wird es interessant. Dann wird es nämlich ein Selbstläufer. Dann sind die plötzlich konkurrenzfähig. Und warum soll ich dann ein mit Glyphosat verspritzte Gurke kaufen, wenn es auch eine ohne gibt, ne? Für den gleichen Preis. Das ist so die Idee. Aber da muss erst die Politik mitspielen und die Gesetze entsprechend anpassen. Und bevor die das machen, müssen wir als Verbraucher ganz deutlich zeigen, wir möchten Nachhaltigkeit. Wir möchten ethische und ökologische Produkte.
So der Thomas Schanz, Geschäftsstellenleiter von Econ Good.
Ökologisch und nachhaltig konsumieren oder am besten auch einfach weniger. So Labels setzen sich für das ein. Das sind Werte, die auch den Gründern von Giving Tuesday wichtig sind. Giving Tuesday, das ist als bewusste Gegenbewegung zum Black Friday entstanden. Die Marlene Kreibig hat den Co-Leiter von Giving Tuesday, den Marc-André Pradervin, gefragt, um was es bei dieser Aktion geht.
Also Giving Tuesday ist 2012 entstanden, wie viele Sachen in den USA. Es war eine kleine Gruppe in New York, die ein bisschen das Gegengewicht hat machen zu Black Friday, wo in Amerika wirklich gross ist, wirklich nach Thanksgiving. Und die haben einfach dann gesagt, ja, das ist die nächste Giving Tuesday. Und am Anfang, es hat ein bisschen klein angefangen und es hat sehr schnell den Funken gefangen, auch innerhalb von den USA, aber auch in anderen Ländern. In der Schweiz haben wir 2016 auch angefangen mit Giving Tuesday. Das hat dann Swiss Fundraising übernommen, also wie soll ich sagen, der Lead in der Schweiz, das ist der Verband von der Fundraiser für die Non-Profit-Organisation in der Schweiz. Und das Jahr tun wir zum 10. Mal den Giving Tuesday zelebrieren. Und weltweit sind es schon über 100 Länder, wo Giving Tuesday stattfindet.
Von wo kommt denn das? Also sind da so ein bisschen christliche Prinzipien dahinter? Oder hat das eigentlich nichts mit dem gross zu tun? Oder von wo kommt das her?
Es hat nicht, sagen wir, ursprünglich christliche Wurzeln, aber es ist natürlich etwas, also ein christliches Prinzip, das aber auch in vielen anderen Kulturen vorhanden ist. Und ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner, wo viele anspricht. Also es hat christliche Organisationen, die mitmachen, muslimische Organisationen weltweit, es hat jüdische Organisationen, es hat auch überhaupt nicht-religiöse Organisationen, viele nicht-religiöse Organisationen, die mitmachen, aber auch sehr stark in den USA, aber auch in anderen Ländern, so Community Groups, also Nachbarschaftsgruppen, die sich engagieren. Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist wirklich Solidarität und Helfen.
Mhm. Ist irgendwas speziell jetzt noch geplant? Also im November, Dezember, gibt es irgendwas, wo man noch erwähnen
kann? Wir haben eine Webseite givingtuesday.ch und dort kann jede Person, jede Gruppe Firma oder Non-Profit-Organisation ihre Aktion, die sie planen, zum Giving Tuesday aufladen. Dann arbeiten wir auch mit der Plattform Spenden Schweiz zusammen, wo da kann man sogar auch eine Aktion starten und Geld sammeln zum Beispiel. Wir arbeiten aber auch mit anderen Partnern zusammen, zum Beispiel wie Karma Lama. Das ist ein Social Startup, wo das freiwillige Engagement fördert. Also wie das geht über Giving Tuesday, nicht nur darum, dass man Geld gibt, sondern auch Zeit gibt, sich sonst irgendwie engagiert. Und da sind wir eben, haben wir verschiedene Partner, die eben Aktionen starten. Und auch anbietet, oder?
Also könnte man theoretisch als Privatperson so eine Aktion starten?
Genau, man kann als Privatperson so eine Aktion starten. Man kann sagen, also es gibt jetzt bei uns in der Schweiz vielleicht noch nicht so weit ausgeprägt. Bei anderen Ländern gibt es Giving Tuesday Spark. Und das ist dann vor allem mit Kindern, die Aktionen machen, zum Beispiel Kuchenverkauf. Und dann spendet sie das an irgendeine Organisation. Und schön ist, es ist ja nicht irgendwie branded von ein, zwei oder drei grossen Organisationen, sondern da kann jeder mitmachen. Jeder sucht sich seine eigene, also das, was er will, unterstützen aus. Und es muss nicht einmal eine Organisation sein. Ich kann sagen, nein, ich gehe für meine Nachbarn einkaufen, zum Beispiel, wo wir jetzt nicht mehr gut zu Fuß sind. Oder sonst etwas. Oder? Das Ziel ist wirklich, Menschen zu motivieren, an diesem Tag gut zu tun.
Ja, mega schön. Haben Sie noch etwas, was Sie noch sonst möchten weitergeben?
Vielleicht noch etwas wichtig. Giving Tuesday ist, wir schauen, der Giving Tuesday ist in der Zwischenzeit nicht nur eine weltweite Bewegung geworden, sondern auch eine Bewegung, die eigentlich das ganze Jahr dauert. Oder? Es ist so, wie wir als Menschen das ganze Jahr lang leben, aber an einem Tag im Jahr feiern wir Geburtstag. Oder? Und so ist der Giving Tuesday ist auch in der Zwischenzeit eine weltweite Bewegung, wo man eigentlich die Leute motiviert, das ganze Jahr etwas Gutes zu tun und an einem Tag, an dem Giving Tuesday, jetzt der nächste ist am 2. Dezember, dass man sagt, jetzt feiern wir es gehen an diesem Tag.
Was ist eigentlich eine Bewegung, die über das ganze Jahr lang darf zum Umdenken anregen darf? Nicht nur an einem einzigen Tag. Das ist so ein bisschen die Idee.
Ja, genau. Und es geht wirklich ein bisschen nicht mich selber in den Mittelpunkt stellen, meinen Konsum, meine Wünsche, sondern sagen, was kann ich für dich tun? Was kann ich für jemand anderen tun?
Das war der Marc-André Pradervant. Er ist Co-Leiter der Bewegung Giving Tuesday. Ein Tag, der nicht nur, aber vor allem während der Weihnachtszeit daran erinnert, dass man den Fokus aufs Gegenüber legen soll. Andere zu beschenken und auch Gutes zu tun. Und mit diesen schönen Schlussworten sind wir auch schon fast am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir können zusammenfassen, dass der Konsum ein grosses Thema ist in unserer westlichen Kultur. Aber genauso steuern wir auch mit unserem Konsum, was verkauft wird. Labels können schon mal eine erste Hilfestellung sein, wie wir nach anfangen, ökologischer zu konsumieren. Und vieles fängt auch bei einem bewussten Konsum an. Ja, dass man sich die Frage stellt, brauche ich das wirklich? Ist es auch mal dran, um etwas zu geben, statt nur zu bekommen? Und gibt es echt noch eine fairere oder eine nachhaltigere Möglichkeit? Zu Gast in dieser Folge sind Dagmar Jenny, Direktorin von Swiss Retail, Martin Inderbitzin, er ist Autor und Neurowissenschaftler, Thomas Schanz, Leiter von Econ Good und Marc-André Pravardin, Co-Leiter von Giving Tuesday Schweiz. Mitgeschafft an dieser Folge haben Marlene Kreibich, Leonie Meyer und ich, Angela Albrecht. Wir von Relevant, das Wochenmagazin, melden uns in einer Woche wieder. Es gibt aber auch noch andere wertvolle Inhalte, die wir von RF Medien zu bieten haben. Also wenn du oder dein Umfeld unsere Arbeit einfach interessant oder sogar hilfreich findest, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. RF Medien lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und auch die anderen Podcasts noch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Relevant.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.